ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Musik aus dem Senegal, dem Land in Westafrika, das derzeit in Unruhe ist, dessen Demokratie sich wieder festigen muss, dessen politisches System aber grundsätzlich als demokratisch bezeichnet werden kann. Senegal, eigentlich die letzte Demokratie der Sahelzone, zu der sonst Mali, Niger, Burkina Faso und der Sudan gehören. Senegal, das ist aber auch ein wunderbares Urlaubsland, vielseitig, mit tollen Landschaften, langen Stränden, viel nahbarer afrikanischer Kultur. Wir sind heute im Senegal, inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Angelika Henkel war für uns im Senegal eigentlich, war sie nicht für uns unterwegs, sondern unterwegs mit einer kleinen Gruppe, mit einem ziemlich anspruchsvollen Programm. Hallo Angelika.
Hallo.
Angelika, ist das ein guter Weg, sich dem Senegal zu nähern und zu einer Mischung aus Bildungsreise und Erholung?
Absolut, das war auf jeden Fall viel Bildung. Wir sind ganz viel rumgekommen und wenn man unter Erholung auch versteht, dass man was Neues dazulernt und das Neue auch im Kopf genießen kann, dann war auch ganz viel Erholung dabei. Wir sind mit einer kleinen Gruppe von Interessierten mit einem Bulli rumgefahren und haben Projekte besucht, Schulen angeguckt und ja, das Land kennengelernt. Und das ist einfach ein klasse Konzept und sehr zu empfehlen.
Ja, wir empfehlen es jetzt ja gleich auch. Wir hören ja noch eine ganze Menge von dir. Schauen wir noch mal so wirklich auf den Beginn der Reise. Wie war das Ankommen? Wie war dein erster Eindruck?
Also es war eine ganz andere Welt. Es war dunkel, weil wir abends gelandet sind, trubelig, die Straßen voll. Wir sind ja in Gambia gelandet. Senegal ist ein eigentlich zweigeteiltes Land. Es gibt da den sehr trockenen Norden mit der Hauptstadt Dakar. Und ein bisschen seltsam, wenn man das auf dem Globus anguckt, wie bei Tetris reingeschoben ist dieses Land Gambia. Und ja, da sind wir gelandet und dann in den grünen Süden Senegals gefahren. Die Casamance, so heißt die Region, nach dem Fluss benannt. Ein sehr großer Fluss mit vielen Flussarmen. Und ja, als wir ankamen, da waren viele Autos, Ziegenkühe und zahlreiche Polizei-Checkpoints, also alle paar hundert Meter wurde man angehalten, nach Papieren gefragt und auch nach einem Geldchen. Und es war super gut, im Bulli da neben dem Fahrer zu sitzen und zu sehen, wie der das dann gemacht hat. Ne, der war immer freundlich und hat das aber abgelehnt.
Das ist schon ganz gut, wenn man einen hat, der das dann alles organisiert natürlich. Ihr wart ja mit zwei senegalesischen Deutschlehrern unterwegs. Das war ein Glücksfall wahrscheinlich, nicht?
Total, weil, also die heißen Moussa Sy und Tiano Diallo. Und das sind zwei kluge, belesene, weitsichtige Männer, die auch schon in Deutschland waren, in ihrer Funktion als Deutschlehrer vom Deutschlehrerverband und ja, die uns halt super gut diese kulturellen Unterschiede, die ja schon erheblich sind, erklären konnten. Und ein paar Tage haben wir bei Kurt Koch verbracht, das ist ein Schweizer Tischler, der nach Senegal ausgewandert ist und dort haben wir uns erstmal an Klimasprache und die Kultur gewöhnt.
Ihr wart so ein bisschen, man sagt da mal, embedded, nicht so eingebettet in einen kulturellen Kreis. Und ihr wart ja auch bei den Familien der Deutschlehrer zu Hause. Wo war das so ganz genau?
Ja, die beiden wohnen mit ihren Familien in der Hauptstadt von der Casamance, in Siginchou, einer alten Handelsstadt. Tiano lebt dort zum Beispiel mit seinen Eltern und seiner eigenen Familie in so einem ruhigen Stadtteil. Da sind, weiß nicht, Häuser mit so ein, zwei Geschossen und durch diesen Stadtteil führen sandige Straßen, also ohne Asphalt, mit Schlaglöchern, auf den Kindern spielen, fast ländlich.
Ihr wart willkommen, denke ich mal, nicht? Ihr fühltet euch willkommen, oder?
Wir haben uns überall willkommen gefühlt. Und es ist natürlich so, dass man als Touristin mit weißer Haut und blonden Haaren auffällt im Stadtbild. Da sind nicht so viele Touristen. Und die Menschen grüßen einen, manche sprechen einen an, woher man kommt, wie man heißt, wohin man geht, was man macht. Aber niemand war irgendwie aufdringlich oder unhöflich oder bringt einen in Verlegenheit. Auch als Frau habe ich mich da total sicher gefühlt.
Dann jetzt mit Angelika Henkel zu Besuch bei den Diallos.
Unser Bulli hält vor einem schön geschnitzten schwarzen Holztor. Dahinter ist das Zuhause unseres Gastgebers Tiano Diallo. Er springt als erster raus. Seine Mutter und seine Schwester Mariama warten schon auf uns.
Herzlich willkommen zu Hause bei den Diallos.
Die Tüte mit den Mitbringseln aus dem Supermarkt verschwindet unauffällig in einer Ecke. Wir bemühen uns beim Handgeben nicht direkt in die Augen zu gucken. Das gilt im Senegal als äußerst unhöflich. Es fällt uns schwer, den Blick ins Unendliche zu richten, wenn man sich Hallo sagt. Die Mutter führt die Gruppe vom Hof ins kühlste Zimmer im Haus und bietet die Sofas an. Draußen sind es immerhin, jetzt zur Mittagszeit, 37 Grad. Fianos kleine Tochter ist erst 5 Wochen alt. Er schaukelt sie auf dem Arm, das hilft, zumindest für ein paar Momente. Es ist sein Wunschkind.
Miss Universum. Miss Universum, ja.
Seine Frau Salimatu ist müde und froh, dass er die Kleine übernimmt. Nur 2 Stunden hat sie in der Nacht geschlafen. Sie ist um 2 Ecken mit ihm verwandt.
Sie war super schön und sie ist auch super schön bis jetzt. Und dann habe ich entschieden, dann, ja, warum nicht? Und dann, wir haben darüber diskutiert und ja, wir lieben uns. Und dann, wir machen Kinder.
Das Haus ist rund um den gefegten und aufgeräumten Hof gebaut. Tiano und seine Familie schlafen in einem Gebäude, seine Eltern und Schwester Mariama hier im Haupthaus. Er führt uns rum. Es gibt einen klobigen, etwas rostigen Kühlschrank, einen großen Fernseher.
Hier haben wir eine Toilette gebaut.
Das ist neu. Kannst du das alles leisten, weil du das Geld verdienst?
Ja, wir machen das. Mein Vater, er ist in der Rente. Ich muss also die alle machen zuerst, alles hier zurzeit. Das ist auch eine Ehre. Ich bin der große Bruder. Ich muss zum Beispiel die anderen auch unterstützen. Meine kleinen Brüder, meine Schwestern, ja. Das ist meine Aufgabe. Das ist so, das ist eine Tradition, ja.
Tianos Schwester Mariama ist in der dunklen Küche nebenan verschwunden. Sie sitzt auf einem Hocker. Ihre Haare sind unter einem türkisen, afrikanisch gebundenen Tuch versteckt. Vor ihr stehen 2 kleine Kohleöfen mit großen Töpfen. Es gibt Rindfleisch mit viel Soße, sagt sie. Es ist sehr heiß hier im Raum. Mariama hat Schweißtropfen auf der Stirn. Als Mariama den Deckel abnimmt, duftet es nach Gewürzen. Bei uns im Senegal wird viel Reis gegessen, erklärt sie und zeigt auf den anderen Topf. Sie ist gut gelaunt. Das Leben ist schön. Am Sonntag heirate ich. Dann werde ich zu meinem Mann ziehen, sagt sie. Mariama ist verwitwet. Die Hochzeit bedeutet für sie, wieder einen eigenen Haushalt zu führen und nicht bei Bruder und Eltern zu wohnen.
Das ist mein Vater. Angelika, Martina.
Der Vater Abdulrahman ist gekommen. Er trägt ein elegantes Gewand und eine mit Gold, Beige und Hellblau bestickte Kappe auf dem kurzen schwarzen Haar. Tiano stellt uns alle vor.
Bienvenue chez nous à Ziegenchor.
Abdulrahman ist der Imam im Stadtteil und muss gleich noch mal los zur Moschee, bevor das Gebet anfängt. Willkommen. Wir leben hier in Harmonie. Wir sind doch alle eine Familie, egal woher man kommt, welche Religion man hat. Ob Muslim, Katholik, wir sind hier alle friedlich. Der Vater eilt aus dem Hof. Tiano führt die Gruppe nach oben in den ersten Stock. Auf dem Boden liegen grün bestickte Teppiche. Auf ihnen sind große Tücher ausgebreitet. Für uns ist das sehr ungewohnt, auf dem Boden zu sitzen. In der Mitte stehen schon die dampfenden Schüsseln.
Die Gruppe ist in der Familie jetzt. Ja, ist jetzt jallos. Ja.
Messer und Gabel benutzt man im Senegal nur selten. Heute haben alle Löffel bekommen und essen gemeinsam aus dem großen Topf, der auf dem Boden in der Mitte steht. Nur diejenigen, die lieber auf Stühlen sitzen, haben Teller bekommen.
Das ist super, das sind eine gute Gerichte, weil die Ziegen sind ein bisschen teuer geworden.
Der Gruppe schmeckt es. Direkt mit den Fingern zu essen, traut sich heute aber niemand von uns. Zum Nachtisch gibt es Früchte und Säfte. Wer will, kann ein Nickerchen auf den Matratzen machen. Tianos Mutter Kadiatu hat sie frisch für uns bezogen. Schwester Mariama ist inzwischen dabei, das Geschirr abzuwaschen. Gastfreundschaft, das ist unsere Tradition, sagt sie. Für uns ist das selbstverständlich. Hilfe beim Abspülen möchte sie nicht. Auch wenn sie das Wasser aus dem Hahn erst mühselig in Bottiche füllt und dann darin die Teller sauber schrubbt. Die Zeit ist schnell vergangen. Schon ist der Bulli vorgefahren, um uns wieder abzuholen. Der Vater steht am Tor und gibt jedem zum Abschied die Hand.
Ah, vielen Dank. Vielen Dank.
Okay. Und merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Merci, au revoir. Aber die Reise geht weiter. Angelika, wie reist es sich denn im Senegal? Wie ist die Infrastruktur? Wie sind die Straßen?
Es kommt ein bisschen drauf an. Der Fahrer musste wirklich oft um riesengroße, ja, roterdige Krater auf den Straßen rumkurven. Schlaglöcher gibt es da wirklich viele. Und einkaufen, das macht man in kleinen Kiosken oder auf dem Markt. In Siginchor hatte irgendwie vor ein paar Monaten ein erster Supermarkt aufgemacht mit französischen Produkten. Da haben wir zum Beispiel ja die Mitbringsel gekauft für die Familien. Kekse, Chips und Schokolade, weil das halt wirklich da was Besonderes dann ist.
Und fühltet ihr euch sicher, muss man auch mal drüber nachdenken und drüber reden, über die Sicherheit. So, es gibt im Süden Senegals, wo ihr wart, schon auch noch Milizen, die nicht wirklich friedlich sind. Ne?
Ja, man gewöhnt sich an den Anblick von den Militärjeeps auf den Straßen. Die Casamance, das war immer schon ein Hort des Widerstands. Eine ganz berühmte Freiheitskämpferin kommt von dort. Und die Regierung mit Sitz in Dakar ist auch einfach ziemlich weit weg von dieser Region. Nach Gambia liegt ja noch dazwischen, hatte ich ja erzählt. Und ich denke, daher kommt auch dieses Misstrauen des Militärs. Aber ja, als Touristen hat uns diese Präsenz von Soldaten eigentlich nicht weiter berührt. Die fahren da halt rum und Aufständische haben wir auch nicht gesehen. Meine persönliche Angst war ja vielmehr, dass man sich irgendwie Malaria einfängt. Wir haben ziemlich viel Sprays mitgenommen, aber am Ende die dann alle dort gelassen, weil wenn man in der Trockenzeit hinfährt, also während des deutschen Winters, dann ist die Gefahr gut beherrschbar. Es gibt kaum Mücken. Anders als gedacht. Und ja, in der Dämmerung haben wir uns eingesprüht morgens und abends und nachts haben wir halt die Moskitonetze vom Hotel benutzt. Also Gelassenheit sollte man auf jeden Fall im Gepäck haben, wenn man dahin fährt.
Und ein bisschen Nerven wahrscheinlich auch. Wie war das denn? Wie nah konntet ihr den Menschen kommen über eure Deutschlehrer hinaus? Wie war das mit der Sprache? Französisch oder was war so die Umgangssprache für euch?
Ja, die Leute sprechen Französisch und Wolof und viele andere Sprachen. Es ist ja so gewesen, dass ich dort Interviews gemacht habe mit Leuten und selbst Musa, der meistens, dieser eine Deutschlehrer, der meistens für mich übersetzt hat, konnte nicht alle Sprachen sprechen von den Leuten, denen wir da begegnet sind. Und was mich sehr verwundert hat, ist, wie gern und bereitwillig die Menschen da Interviews gegeben haben, selbst über Politik und alles Mögliche, gab es keine Hemmung, irgendwie den Mund aufzumachen, gegen die Regierung zu wettern und so. Das waren sehr selbstbewusste Menschen, die wir da getroffen haben.
Wir stürzen uns jetzt noch einmal ins Leben des Senegal und lernen mit Angelika Henkel den Kumpo-Maskentanz kennen.
Es ist ein großer Spaß. Auf dem Dorfplatz in Albada hat sich ein großer Kreis gebildet. Am Rande stehen junge Frauen, lachend, feixend, mit bunten Kleidern. Manche tragen Kopftuch, andere Perlenzöpfe. Zwischen ihnen eine kleine Kapelle, die für die Musik sorgt. Die jungen Männer des Dorfes sind aufgereiht und tanzen im Pulk mit wiegenden Schritten vor und zurück. Maskentanz, das ist ja eine alte Tradition. Kumpo heißt er, benannt nach einem übernatürlichen Wesen. Die 27-jährige Fatoumata Diatta erklärt es mit Respekt in der Stimme.
Wenn der Kumpo tanzt, dann ist das für uns etwas Besonderes. Der Kumpo ist ein Geist. Wenn der Kumpo spricht, dann können nur auserwählte, wissende Menschen verstehen, was er sagt.
Sein Äußeres ist ein Busch aus trockenen Palmwedeln. Sein Inneres ein mystisches Wesen aus der Kultur der Diola. Der Kumpo und die jungen Frauen und Männer tanzen sich an, immer ohne sich zu berühren. Harmonie soll der Kumpo bringen. Große Mangobäume spenden Schatten. Ein Mann läuft auf uns zu, ist ganz begeistert, nicht nur vom Kumpo.
So, my name is Usman.
Ich heiße Usman. Ich habe gehört, dass Ausländer im Ort sind und ich finde das toll.
Ich
bin sofort hergerannt.
Das erste Kind traut sich auf uns zu. Plötzlich sind es viele, alle wollen mal weiße Haut anfassen. Der Kumpo-Maskentanz, die Hauptattraktion, wird kurz zur Nebensache. Wer versuchen will zu begreifen, was die Gemeinschaft der Diola und ihren Glauben grundsätzlich ausmacht, der muss barfuß ein paar Meter durchs klare Wasser des Casamance-Flusses warten und dann das Holzboot erklimmen. Es geht zur Flussinsel Elubalin, vorbei an grünen Mangroven, an Büschen, deren Wurzelgeflecht nach dem Wasser greift. Der Himmel spannt sich wie ein blaues Trapez über den Fluss. Kraniche fliegen auf. Hier im Dorf Ilobalin leben sie noch traditionell, weitgehend jedenfalls. Ferkel, Hühner, Ziegen, wie überall im Senegal laufen sie frei herum. Tiere sind geachtet im Glauben der Diola, erklärt uns Idrissa Bassin, einer der Einwohner, der uns im Dorf herumführt. Die meisten Diola glauben an Animismus, erzählt er uns. Steine, Bäume, Gegenstände können beseelt sein, das ist der Glaube. Er zeigt auf ein paar Hölzer, die unscheinbar vor uns liegen. Diese Fetische schützen unser Dorf. Es sind Geister, die man nicht sieht, meint er. Das stimmt. An den Hölzern werden auch Opfergaben gespendet, wie Palmwein. Die Grenzen zwischen spiritueller und realer Welt sind hier fließend. Die Wohnhäuser sind alle aus Lehm gebaut, von der Sonne getrocknet. Die Wände sind dick und aufgebrochen, mit breiten Rissen. Draußen sind es 37 Grad, hier drinnen ist es kühler. Auf offenem Feuer steht ein großer Topf Reis. Eine Frau prüft, ob er gar ist. Im dicken Dach aus Palmwedeln, genau über der Mitte des Hauses, ein großes Loch. Im Bassin darunter wird in der Regenzeit Wasser gesammelt. Ein Mann spinnt Baumwolle zu Garn. Läge nicht sein Handy auf dem Schemel, könnte man die globalisierte Welt da draußen glatt vergessen. Strom gibt es dank der Solaranlagen. Sie wurden gespendet. Von der Regierung fühlen sich die Bewohner vergessen. Ein Dorfbesuch hier ist ein Blick in die Vergangenheit. Und doch leben hier Menschen, rund 600 in 42 Häusern. Es gibt eine Kneipe, eine Schule mit 16 Kindern. Sally Tender, die weiche, königsblaue Tücher aus eigener Baumwolle verkauft, ist hier zufrieden, trotz des Lebensstandards.
Ich fühle mich hier wohl. Vor allem seit die Touristen kommen und sie unsere traditionellen Tücher kaufen, in denen wir die Babys tragen. Das ist gut für sie und gut für unseren Handel.
Touristen, die traditionelle Tücher kaufen. Der Tourismus, klar, ist wichtig im Senegal, aber von ihm können ja am Ende nur wenige leben. Was machen denn die anderen, Angelika? Wie war euer Eindruck?
Ja, Business, würde ich sagen, machen die meisten. Kleine Händler, die irgendwas verkaufen und mit diesem Kleinstgewinn dann irgendwie, ich verstehe nicht wie, aber irgendwie die Familien ernähren. Oder die ein paar Früchte anbauen oder Reis, ist dort auch sehr verbreitet. Es ist halt ein sehr armes Land, wenn man es am Verdienst der Menschen misst. Und man sieht das an einer Sache sehr gut. Es gibt fast überall so kleine Läden, die wie Kassenhäuschen rumstehen, in denen man Geld überweist. Also wenn jemand 40 Cent am Morgen verdient hat, dann kann er es in Sekundenschnelle nach Hause überweisen, damit die Frau oder der Mann mit diesen Geldbeträgen, Centbeträgen, etwas zu Hause zu essen kaufen können. Von der Hand in den Mund sozusagen. Und ja, daran kann man ja ganz gut ablesen, wie wenig die Menschen zur Verfügung haben. 1,5 Dollar pro Tag, also 1,5 Dollar pro Tag, das ist das, was eine Familie in der Regel irgendwie zusammenkriegen muss.
Das ist ja schon so das Armutslevel eigentlich, so laut Vereinten Nationen. Ja, man kommt irgendwie so klar, damit wären wir jetzt ja auch so ein bisschen, soll ich sagen, bei der Fluchtbewegung weg aus Afrika, bei dem Wunsch, das Land zu verlassen, den gibt es ja, das wissen wir. Habt ihr das gespürt?
Ja, total. Jeder kennt irgendwen, der weggegangen ist und die Familie hat große Erwartungen an diejenigen, die es irgendwie geschafft haben, die nicht gestorben sind, die kaum zu erfüllen sind. Wir waren da ja, weil Diallo und Moussa Deutschlehrer sind, an mehreren Schulen zu Besuch. Und das waren einfach klasse Begegnungen mit ganz engagierten Kindern, Jugendlichen. Die waren neugierig, eifrig, lachend. Das Land hat da ganz, ganz viel Potenzial. Selbst wenn es reinregnet oder die Klos irgendwie ganz einfach und einfach nur schrecklich sind. Aber wenn man die Kinder fragt, was wollt ihr werden, dann sagen die Pilot oder Ärztin oder Tierpfleger oder Lehrerin, so wie eigentlich unsere Kinder hier auch. Vieles ist wie bei uns, aber es gibt einfach zu wenig Geld und zu wenig Arbeitsplätze. Und wenn sich das nicht ändert, dann wandern Hunderttausende nach Europa aus. Und das ist nicht nur die Realität in Senegal, sondern ich glaube in sehr vielen afrikanischen Ländern.
Flucht aus dem Senegal. Wir lernen jetzt mit Angelika Henkel einen Ort kennen, der dafür geradezu symbolisch ist.
Hohe Bäume stehen an diesem Strand. Das Meer leuchtet türkis, auf dem Wasser schaukeln hunderte Boote in den Wellen. Sie liegen vor Anker. Es könnte ein schöner Ort sein, hier neben dem Fischerhafen von Kafountine. Aber er ist es nicht. Hier bauen sie an der größten Katastrophe des Landes. Es sind Boote, mit denen sie nicht mehr zum Fischen fahren, sondern nach Europa aufbrechen, erklärt Sa Lügel, der gerade eine Pause macht und sich mit einem Tier auf eine Holzplanke setzt.
Es wird immer härter für die Fischer hier. Früher konntest du mit einem Boot eine ganze Familie ernähren. Aber seit europäische und chinesische Boote die Meere leer fischen, seitdem geben unsere Fischer auf. Und wer kann, versucht sein Boot zu verkaufen.
Der industrielle Fischfang mag günstig sein für den Welthandel, aber hier im Senegal nimmt er Menschen die Lebensgrundlage. Die traditionellen Holzboote sind kunstvoll bemalt. Auf ein kleines passen etwa 50 Menschen, auf ein großes bis zu 150. Sie fahren damit die Küste hoch, an Mauretanien und Marokko vorbei, zu den Kanarischen Inseln, mehr als 1600 Kilometer. Nebenan bauen vier Männer an einer Piroge. In 5 Tagen soll sie fertig sein. Mo Dumbai ist einer von ihnen. Er erklärt die Misere.
Die Europäer und die Chinesen fangen uns die Fische weg. Mit ihren Lizenzen dürfen sie eigentlich nur auf hoher See fischen. Aber sie halten sich oft nicht dran. Es gibt viel weniger Fisch als früher.
Am Strand liegt Müll. Wer nicht aufpasst, tritt auf Innereien von ausgenommenen Tieren. Immer wieder kommen Boote ins seichte Wasser. Männer laden Eimer mit dem Fang ab. Mohd Cham ist so ein Fischer. Vor ein paar Jahren hat er es in einem Boot nach Spanien geschafft. Dort hatte er die schönste Zeit seines Lebens. Als fliegender Händler hatte er ein eigenes Einkommen, erzählt er. Sein Job? Er verkaufte Sonnenbrillen auf den Straßen Barcelonas, bis die Polizei ihn aufgriff und zurück nach Senegal abschob.
Was du hier verdienst, ist sehr wenig. Du kannst damit gerade so überleben, aber nichts sparen. Deshalb wollen alle mit einem Boot nach Spanien. Da zahlen sie mehr, weißt du? Hier gibt's keine Industrie, nur Fischerei. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann müssen die Leute woanders ihr Leben suchen. Hier in Afrika sind die Dinge sehr schwierig.
Seine Kollegen sind gerade dabei, Fisch zu trocknen. Er liegt ausgebreitet auf großen Blechen. Darunter haben sie Feuer angemacht. Jetzt scharen sie sich um ihn.
Eine Überfahrt kostet 400 Euro oder 500 Euro. So viel kostet das, um in Spanien neu anzufangen.
Inmitten stinkender Rauchschwaden erzählt Mohd Cham, dass alle, die er kennt, nach Europa wollen. Die Männer nicken.
Viele wollen nächstes Jahr los oder in den Jahren danach. Es gibt hier so viele Probleme, weißt du?
Fast jeder im Senegal kennt einen Menschen, der sich auf die Reise gemacht hat. Manche sterben, andere überleben. Und die sind Ansporn dafür, dass sich immer wieder Menschen aufmachen, trotz aller Gefahren. André Hemba ist Schulleiter in der Provinzhauptstadt Siginchor und hat in seinem Leben 3 große Schulen im Land aufgebaut. Bildung ist das A und O, sagt er. Und wer auf einem Schulhof das fröhliche Treiben der Schülerinnen und Schüler in Schuluniform erlebt, der spürt, welche Energie in Senegals Jugend steckt.
Dass junge Leute mit so großen physischen, moralischen und intellektuellen Fähigkeiten im Meer sterben, ist nicht akzeptabel. Das ist eine große Katastrophe für unser Land.
Doch auch wenn hier Mathe und Grammatik ähnlich wie in Europa gelehrt werden, es Schulparlamente gibt und Technik-AGs, am Ende gibt es trotz Abitur und Studium zu wenig Ausbildungsplätze, zu wenig Arbeit, zu wenig Geld.
Wir haben hier Leute, die machen einen Master, haben einen Doktortitel und sind ohne Arbeit. Stellen Sie sich das mal vor. Sie haben lange studiert, sind vom Erfolg gekrönt und dann sitzen Sie mit 22, 23, 24 zu Hause und die Eltern können Ihnen nicht helfen. Das ist wirklich schwierig.
Dem erfahrenen Schulleiter André Ehemba tut es weh zu sehen, wie viele seiner ehemaligen Schüler schon ertrunken sind, weil die Holzboote auf dem Weg zu den Kanaren gekentert sind. Er plädiert dafür, dass Menschen mehr Möglichkeiten haben, ihre Arbeitskraft legal in Europa anbieten zu können. Und mehr Abkommen zwischen europäischen Ländern und Senegal, mit dem Ziel, hier vor Ort Fabriken anzusiedeln und die Wirtschaft anzukurbeln.
Angelika, wir haben eine Menge gelernt über den Senegal. Immer noch nicht alles, aber immerhin schon mal einen Einblick gewonnen. Wer jetzt nach dieser Reise dort Erholung braucht, kann die auch im Land finden. Einfach mal an den Strand gehen, geht das auch?
Es gibt dort wunderbare Strände, aber wenig Infrastruktur. Ich würde sagen, kein Strandurlaub, sondern am Casamance-Fluss mit einem Bierchen in der Hand, den Blick auf den weiten Fluss, der oft wirkt wie ein See, weil er so, so breit ist, in dem es Austern gibt und Shrimps und ganz viel frischen Fisch. Und das ist einfach sehr, sehr schön, da zu sitzen und den Abend ausklingen zu lassen.
Mit Angelika Henkel haben wir den Senegal ein bisschen kennengelernt. Ich würde mal sagen, unser Interesse ist geweckt. Vielen Dank.
Gerne.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Zum Haiti-Team gehören Lisa Krumme und Jakob Böttner.
Ein Podcast von NDR Info.